Wir lesen die Verse 24 bis 30. Und er, Jesus, brach auf von dort und begab sich in die Gegend von Tyrus und Sidon und trat in das Haus, wollte aber nicht, dass es jemand erfuhr und konnte doch nicht verborgen bleiben. Denn eine Frau hatte von ihm gehört, deren Tochter einen unreinen Geist hatte. Und sie kam und fiel ihm zu Füßen. Die Frau war aber eine Griechin, aus Syrophönizien gebürtig. Und sie bat ihn, den Dämon aus ihrer Tochter auszutreiben. Aber Jesus sprach zu ihr: Lass zuvor die Kinder satt werden, denn es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden hinwirft. Sie aber antwortete und sprach zu ihm: Ja, Herr. Und doch essen die Hunde unter dem Tisch von den Brosamen der Kinder. Und er sprach zu ihr: Um dieses Wortes willen geh hin. Der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren. Und als sie in ihr Haus kam, fand sie, dass der Dämon ausgefahren war und die Tochter auf dem Bett lag. Gottes Wort. Amen. Wir haben eben in der Schriftlesung in Apostelgeschichte 10 gelesen, wie der Apostel Petrus von Gott eine neue Offenbarung bekommt. Eine, die ihn schockiert, eine, mit der er ringt, die er mehrmals sehen muss, die ihm überhaupt nicht in den Kopf will. Und diese Offenbarung hat mit zwei Themen zu tun. Das erste Thema ist: Es gibt keine unreinen Speisen. Was in den Mund hineingeht, macht einen Menschen nicht unrein. Und das zweite Thema ist: Es gibt keine unreinen Menschen. Und ich hoffe, ihr fühlt euch erinnert an Markus Kapitel 7, das, was wir bisher gelesen haben. Das sind genau die Themen, die wir bisher behandelt haben. Bei der letzten Predigt ging es um das Thema Speise. In dieser Predigt treffen wir eine kanaanitische Frau, eine Griechin aus Syrophönizien, aus der Gegend von Tyrus und Sidon, eine Heidin. Und Dennis hat vorhin gebetet, dass wir lernen, dass wir durch Gottes Wort lernen und wachsen. Und das Erste, was mir auffällt, wenn wir Apostelgeschichte 10 lesen, ist: Petrus war jemand, der ganz, ganz langsam gelernt hat. Wirklich langsam gelernt hat. Diese ganzen Sachen hatte ihm Jesus schon mal gezeigt, schon mal gesagt. Er hatte sie schon mal erlebt, aber er musste sie noch mal erleben, weil es für ihn so ein weltveränderndes Denken war, das er überhaupt nicht verstehen konnte. Er hat gesagt: Niemals habe ich diese unreinen Speisen gegessen und niemals würde ich als Jude mit einem Menschen aus einer anderen Nation zusammen sein. Und beides ist das Thema ab Markus Kapitel 7. Die Vorschattung dessen, was in Apostelgeschichte 10 passiert. Gott reinigt die Speisen und Gott reinigt alle Menschen, sich zum Dienst. In der letzten Predigt habe ich gesagt, im Prinzip ist das eine historische Debatte. Wir Christen heutzutage, für uns ist es vollkommen normal, dass wir eine weltweite Gemeinde sind. Wir haben vorhin für unsere Geschwister in Pakistan gebetet. Wir beten für unsere Geschwister in Türkei, in Deutschland. Wir würden für sie in Israel beten, wenn wir dort Leute kennen würden. Natürlich beten wir für sie. Aber es ist eines dieser Erdbeben, dieser Knacken und Knarzen, dieser zweier Kontinentalplatten, die wir in dieser Geschichte sehen. Der alte Bund vergeht und der neue Bund beginnt. Gottes Volk ist nicht mehr die Ethnie Israel, sondern das wahre Israel nach dem Glauben. Und das ist zuallererst, worüber diese Geschichte geht. Eine Nicht-Jüdin verhält sich jüdischer als die jüdischen Pharisäer. Das ist das Erste. Das Zweite, worüber diese Geschichte handelt, ist um eine ganz besondere Art von Mensch, die sich Jesus nähert. Ein Mensch, der sich zu Jesus durchboxt, durchkämpft, mit Gewalt zu ihm vordringt. Ein Mensch, dem es nicht leicht fiel. Wir werden auch die Parallelstelle in Matthäus lesen. Nur ein kleiner Einblick. was Matthäus uns von derselben Geschichte berichtet. Hört mal hin. Da kam eine kananäische Frau aus der Gegend, rief ihn an und sprach: Erbarme dich über mich, Herr, du Sohn Davids. Sie nennt ihn Sohn Davids, den messianischen Titel. Meine Tochter ist schlimm besessen. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Sie rief immer wieder, steht im Griechischen da. Er antwortete nichts. Da traten seine Jünger herzu, baten ihn, sprachen: Fertige sie ab, sie schreit uns nach. Und dann sagt er: Ich bin gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Also eine Frau, die Jesus sucht, die ihn bittet und von ihm nichts als Schweigen empfängt. Jemand, der sich an Gott wendet mit einem Flehen und sagt: Ich habe eine Not, eine körperliche Not, oder ich will zu dir, ich will dich erkennen, oder ich habe dieses Anliegen unbedingt und ich höre nichts, ich spüre nichts, ich sehe nichts, ich sehe von dir keine Antwort, aber ich bin nicht bereit abzulassen. Mit Gewalt hole ich mir den Segen. Ich lasse dich nicht, bis du mich segnest, Gott. Jene Art von Glauben sehen wir hier. Und es ist eine Ermutigung für all jene von uns, die in ähnlichen Situationen auch manchmal stecken, dass wir sagen: Gott, wir kommen mit dir zu dir mit unserer Not, mit unserem Rufen, und wir hören von dir nur Schweigen. Wir sind wie die Psalmisten, die so oft auch sangen und sprachen: Gott, warum schweigst du? Wo bist du? Ich höre dich nicht, ich sehe dich nicht. Hast du mich verlassen? Diese zwei Themen: die Heiden werden angenommen und Menschen, die mit Gewalt zu Jesus laufen. Das ist unser Predigttext. Lasst mich, bevor ich zu dem Predigttext komme, etwas sagen, ganz allgemein zum Kontext dieser Textstelle. Am Anfang des 7. Kapitels haben wir diese große Debatte um Speisegebote, um Waschung, die Überlieferung der Alten. Die zentrale Aussage dieser Stelle ist: Es gibt keine unreinen Speisen und man kann sich nicht durch Waschung von seiner Unreinheit, die im Herzen sitzt, reinigen. Das ist quasi die theologische Vorerklärung für das, was jetzt passiert. Denn in Vers 24 tut Jesus etwas ganz Neues. Er begibt sich auf eine lange Reise ins nicht-jüdische Land, ins Heidenland. Dennis hat das vorhin erklärt. Für die Kinder unter uns: Heiden, das sind nicht Juden. Heiden sind wir zum Beispiel. Wir sind Deutsche, wir sind keine Juden, wir sind Heiden. Und Jesus begibt sich aus Galiläa hinaus und bricht auf nach Tyrus und Sidon. Dieser Trip nach diese Expedition ist eine lange Expedition. Sie reicht, wenn ihr in eurer Bibel blättern wollt, bis so Mitte des 9. Kapitels. In dieser Zeit liegt Jesus über 450 Kilometer zurück. Er muss Wochen, wenn nicht Monate lang zu Fuß unterwegs gewesen sein. Mit einem ganz kurzen Zwischenstopp wieder in Galiläa. Und das Besondere ist, wir lesen fast nichts über diese Reise. Wir lesen fast nichts darüber. Und besonders bemerkenswert ist, wir lesen von keiner Predigt, wir lesen von keiner Evangelisation, wir lesen aber stattdessen davon, dass Jesus ganz, ganz bedacht ist, Geheimhaltung zu wahren, auch in unserem Text. Er ging in ein Haus und wollte nicht, dass es jemand erfuhr und konnte nicht verborgen bleiben. Und wir fragen uns: Warum kehrt Jesus Israel den Rücken? Warum geht er? Warum plötzlich dieser Trip ins Heidenland, in den Norden, nach Tyrus, Sidon, Caesarea, Philippi, an den Hermon? Nun, Ausleger vermuten, dass einfach die Stimmung in Israel zu aufgeheizt war inzwischen. Nach der Brotvermehrung wollten die Menschen ihn zum König machen und die Pharisäer wollten ihn schon lange umbringen. Für beides, König sein und sterben, war noch nicht die Zeit gekommen. Und wenn die Zeit nicht gekommen ist, geht Jesus und verlässt Israel. Vielleicht wollte er sich auch Zeit nehmen, um seine Jünger ein besonderes Training angedeihen zu lassen, ihnen viel zu erklären, einfach mal Ruhe zu haben mit ihnen. Ihr erinnert euch vielleicht daran, dass er immer wieder auch Ruhemomente mit ihnen sucht, aber niemals fand. Die Menge der Aufgaben, die Menge der Menschen war schier erdrückend, die konnten nicht mehr essen. Dafür spricht, dass im 8. Kapitel der Höhepunkt, der vorläufige Höhepunkt des Markus-Evangeliums ist, an dem Petrus bekennt: Du bist der Christus. Wo bekennt er das? Nicht in Israel. Das ist das Bekenntnis von Caesarea Philippi. Das Bekenntnis passiert, der Knackpunkt passiert, der Groschen fällt bei den Jüngern im Heidenland, bei der Expedition im Heidenland. Wie dem auch sei, er zieht los, wendet sich von Israel ab. Und das sollte auch uns eine Warnung sein, Das Wort Gottes und die Herrlichkeit verlässt Israel. Es sollte uns eine Warnung sein, dass auch wir Gottes Wort nicht leichtfertig gebrauchen und hören, solange es da ist. Lass uns das Wort Gottes nicht selbstverständlich nehmen, Predigten und Bibel lesen. Besonders ihr Kinder, hört mir zu, ihr Kinder. Irgendwann zieht ihr einmal aus eurem Elternhaus. Irgendwann zieht ihr vielleicht einmal fort und wo ist dann der Gottesdienst? Wo ist dann die Predigt? Wo ist das Bibellesen? Wer schaut dann hin? Nehmt es nicht zu selbstverständlich, nehmt es nicht zu normal. Wenn ihr wisst, dass Gott zu euch heute sagt, tu dies, dann tut es. Wenn ihr heute wisst, dass ihr Sünde in eurem Leben lassen sollt, dann gehorcht heute. Erinnert euch an Herodes, der gern Johannes den Täufer hörte und irgendwann, plötzlich über Nacht, nahm die Sünde Johannes weg, die Predigt war tot und ihm blieb nur noch Verblendung, Hochmut und am Ende die Würmer. Die Reise Jesu im Heidenland ist, wie gesagt, deswegen schon allein bemerkenswert, weil wir so wenig über sie erfahren. Aber was wir über sie erfahren, ist interessant. Wenn ihr durch eure Bibeln durchscannt, sehen wir eine Frau aus Syrophönizien, deren Dämon wird geheilt. Ab Vers 31 geht es um einen Taubstummen, der geheilt wird. Anfang Kapitel 8, dort ist eine Volksmenge, die hat Hunger, er speist sie. Das Interessante ist, er tut nicht viel im Heidenland. Sein Punkt ist, ich bin gesandt zu den Israeliten. In dieser Zeit, bevor es vollbracht ist am Kreuz, ist Gottes Volk die Ethnie Israel und zu ihnen bin ich zuerst gesandt. Das Heil ist zuerst für die Juden, dann auch für die Griechen, wie Paulus später schreibt. Aber was er tut, ist exakt das Gleiche, was er in Israel tat. Treibt Dämonen aus, wie in Israel. Heilt, wie in Israel. Speist, wie in Israel. Er sieht die Person nicht an. Das ist nicht der Unterschied. Aber sein Auftrag ist ein anderer. Und darüber werden wir später noch sprechen. Dass man sieht, diese große Veränderung, die am Kreuz geschieht, wie die Heiden in Gottes Volk hineindrängen, schon allein daran, dass als Jesus seine Jünger aussendet in Matthäus Kapitel 10, er zu ihnen sagt, begebt euch nicht auf die Straße der Heiden, betretet keine Stadt der Samariter, geht vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Das ist Matthäus 10. Matthäus 28, nach dem Kreuz, auf der neuen Kontinentalplatte, dem neuen Bund, sagt er zu ihnen, macht zu Jüngern alle Völker. Das ist der Riesenbruch, der passiert. Speisegebote, Waschungen und auch die Annahme der Heiden im neuen Bund. Jesu Reise im Heidenland gibt also einen Vorgeschmack auf das, was noch kommt, nämlich die Annahme der Heiden in Gottes Volk. Und dieser Vorgeschmack zeigt bereits etwas, das Paulus später auch nochmal aufgreifen wird. Heiden, wie diese syrophönizische Frau, sind wahre Israeliten und oft wahrere Israeliten, als es Israel ist. In Kapitel 9 vom Römerbrief sagt Paulus, nicht alle von Israel sind Israel. Galater Kapitel 3, die sind Abrahams Kinder, die den Glauben haben. Und was für ein Kontrast zu dem, was wir letztes Mal betrachtet haben. Dort selbstgerechte, aufgeblasene Männer, Juden, die das harte Wort Gottes, das Jesus an sie richtet und sagt, ihr seid unrein, weil in eurem Herzen Unreinheit ist, die dieses Wort verwerfen. Und hier eine kanaanitische Frau, die Gottes hartes Wort an sie, du bist ein Hund, annimmt und sagt, ja Herr, ich bin ein Hund. Ich bin ein unreiner Hund. Ich komme nicht zu dir, weil ich von dir etwas will, was ich verdiene. Ich komme zu dir und bitte dich um Gnade. Ich bitte dich um etwas, was ich nicht verdiene. Und es ist unschwer zu sehen, welche von beiden das wahre Gotteskind, das wahre Israel ist. Also, Jesus befreit, heilt, speist, er liebt die Heiden wie Israel. Die Heiden haben Glauben, Freude, Dankbarkeit, mehr noch als Israel. Und beide sind vereint darin, es ist ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Weg zur Rettung. Das ist die Reise im Heidenland, die uns in den nächsten Predigten beschäftigen wird. Jesus Ausflug in den Norden. Kommen wir nun zu unserem Text. Was ist das für ein Auftakt im Heidenland? Das, was uns bei der Geschichte sicherlich zuerst ins Auge stößt, ist dieser Wortwechsel zwischen den beiden, zwischen Jesus und dieser Frau. Das lässt uns die Augenbrauen nach oben treiben. Einerseits fragen wir uns, warum ist Jesus ihr so hart gegenüber? Gerade wenn wir Matthäus Kapitel 10 lesen, dass sie ihn anrief immer wieder und er sagt ihr gar nichts. Und das Zweite, was uns wundert ist, oder was uns erstaunt, ist die Beharrlichkeit, diese fast unverschämtes Drängen dieser Frau, die mit Zähnen und Krallen nicht ablässt, die mit Gott kämpft, bis er sie segnet. Wir fühlen uns erinnert an den Spruch Jesu aus Matthäus 11, Vers 12. Das Reich der Himmel leidet Gewalt und die, welche Gewalt anwenden, reißen es an sich. Ja, das ist so eine Frau. Die wendet fast schon Gewalt an, bleibt an Jesus dran, bis er sie hinter sich herschleift, bis er irgendwann sagt, gut, ich gewähre dir, was du willst. Deswegen gebe ich auch dieser Geschichte den Titel mit Gewalt zu Jesus. Mit Gewalt zu Jesus. Hier ist jemand, der mit Gewalt zu Jesus, der durch eine Mauer des Schweigens, durch eine Mauer der Enttäuschung, durch eine Mauer der nicht beantworteten Bitten, dennoch sich durchkämpft bis zu Jesus. Das ist der große Faden dieser Geschichte, denke ich. Der Text hat zwei Teile, die wir betrachten wollen. Die Trennlinie verläuft zwischen dem 26. und 27. Vers. Am Anfang, im ersten Teil, sehen wir die schlimme Lage der Frau. Im zweiten Teil ihre Rettung. Im ersten Teil sehen wir ihre Gefangenschaft in der Finsternis der Heidenwelt. Und ab Vers 27, wie sie sich ans Licht durchkämpft. Der erste Teil, wie sie in Satans Ketten seufzt. Und im zweiten Teil, wie sie unter dem Tisch Jesu froh wird. Im ersten Teil sind Tränen ihre Speise und im zweiten Himmelsbrot ihre Nahrung. Der erste zeigt ihre Not und der zweite ihren siegreichen Kampf. Lass uns zuerst ihre Not betrachten. Vers 24. Und er brach von dort auf und begab sich in die Gegend von Tyrus und Sidon und trat in das Haus, wollte aber nicht, dass es jemand erfuhr und konnte doch nicht verborgen bleiben. Denn eine Frau hatte von ihm gehört, deren Tochter einen unreinen Geist hatte, und sie kam und fiel ihm zu Füßen. Die Frau war aber eine Griechin, aus Syrophönizien gebürtig, und sie bat ihn, den Dämon aus ihrer Tochter auszutreiben. Nun, Jesus' Reiseziel waren die Städte von Tyrus und Sidon, das sind zwei Hafenstädte, ungefähr 100 Kilometer weit entfernt von dem See Genezareth, eine relativ lange Reise. Und diese zwei reichen Hafenstädte waren der Wohnort von dieser Frau, die zu ihm kam. Diese Frau war wahrscheinlich nicht durchaus wohlhabend. Das Wort für Bett in Vers 30, auf dem ihre Tochter am Ende lag, ist nicht eine normale Liege, die die armen Menschen dieser Zeit hatten, sondern es war eine besondere Art von Bett, die sich nur reiche Menschen leisten konnten. Sie war wahrscheinlich jemand, der in dieser reichen Handelsstadt durchaus auch gut gelebt hat. Das war nicht ihre Not. Ihre Not lag woanders. Ihre Not lag darin, dass sie dort aufgewachsen war, dass sie dort gelebt hat, dass sie dort auch durchaus profitiert hat von dem Reichtum einer Stadt, die fest im Griff des Satans war. Tyrus und Sidon, das sind nicht irgendwelche Städte. Tyrus und Sidon sind Sprichwörter gewesen in Israel. Erinnert ihr euch an den Fluch Jesu über Bethsaida und Chorazin, wo er gesagt hat, wehe Bethsaida, wehe Chorazin, wären diese Taten in Tyrus und Sidon geschehen? Tyrus und Sidon sind quasi das Allerschlimmste, das Allerniedrigste, das Allerfinsterste, das Allersatansbehaftetste, was man sich vorstellen kann. Jesus sagt, selbst wäre das da passiert, die Leute hätten in Sack und Asche Buße getan. Tyrus und Sidon waren seit jeher Erzfeinde Israels. Sie galten als reich, als Huren der Nationen, als Schifffahrts-, Küstenstädte, wie das Leben da eben so ist. Aus ihnen stammte der Baal-Kult und der Kult der Astarte, der das Nordreich Israels verführte. Aus Tyrus stammte Jezebel, die böse Königin, in den Tagen Elias. Tyrus und Sidon waren in der Geschichte Israels stets der Drogendealer für den Junkie Israel, bis er irgendwann zerstört wurde als Strafe Gottes. Tyrus und Sidon waren nicht irgendwelche Heidenstädte. Es waren die Heidenstädte, der Inbegriff des Kanaanitertums, der Inbegriff des Baalskultes, der Inbegriff der Feindschaft zwischen Gott und Israel. Es gibt viele Prophezeiungen, vor allem gegen Tyrus im Alten Testament. Eine verdient es, dass wir uns ganz kurz einen Teil davon durchlesen. In Hesekiel 28 prophezeit Gott gegen den König von Tyrus, der, wie die Schrift sagt, von sich selbst meinte, ich bin Gott und ich sitze auf einem Götterthron, der sein Herz dem Herzen Gottes gleichgestellt hat. Hört mal, was Gott über ihn sagt. O du Siegel der Vollendung, voller Weisheit und vollkommener Schönheit, in Eden, im Garten Gottes warst du. Du warst ein gesalbter, schützender Cherub. Ja, ich hatte dich eingesetzt. Du warst auf dem heiligen Berg Gottes und wandeltest mitten unter den feurigen Steinen. Dein Herz hat sich überhoben wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit um deines Glanzes willen verderbt. So habe ich dich auf die Erde geworfen. Ich habe dich zur Asche gemacht auf Erden. Du bist zum Schrecken geworden und bist für immer dahin. Der König von Tyrus, das ist die Geschichte Luzifers, des gefallenen Engels, der der Teufel ist. Seine Geschichte ist die Geschichte von Tyrus. Das ist nicht irgendeine Stadt, es ist seine Stadt. So benutzt Jesus auch diese beiden Städte als Fluchwort, wie ich vorhin schon erzählt habe. Also, Jesus begibt sich ins Zentrum der Finsternis. Das ist sein erster Stopp im Heidenland an den Stammsitz Satans, die Hauptstadt Baals. Nun wollte er zwar verborgen bleiben, was aber nicht ging, was verständlich ist, wenn ein Licht in die dunkelste Finsternis kommt, dass dieses Licht auffällt. Woher kannte diese Frau ihn? In Matthäus spricht sie ihn als Sohn Davids an. Sie glaubt an ihn als den Messias. In Markus Kapitel 3, Vers 8 lesen wir von einer großen Volksmenge, die auch aus Tyrus stammte und Sidon. Vielleicht war sie dabei, vielleicht hat sie damals von ihm gehört. Die Frau war jedenfalls eine Heidin durch und durch. Nicht nur war sie wahrscheinlich reich, zehrte von den Reichtümern dieser satanischen Stadt Tyrus, aber die Worte, mit denen Markus sie beschreibt, lesen sich wie ein Crescendo der Unreinheit in den Augen eines jeden Juden. Das erste war, sie war eine Frau. Eine Frau durfte sich nicht allein einem Mann nähern. Das zweite war, sie war eine griechische Frau, eine Heidin und dann noch aus der berühmten Baalskultur Syrophöniziens. Die Frau war der Gipfel der Unreinheit, ein wahrhaftiges Kind Kanaans. Sie hatte von den Reichtümern der Handelsstadt Tyrus gelebt und nun kam sie und brachte den vollen Lohn zu Jesus, nämlich Leid und Elend. Ihre kleine Tochter, die muss so jünger gewesen sein als 12 Jahre, das sagt das griechische Wort. Diese junge Tochter hatte einen Dämon, einen unreinen Geist. Unrein wahrscheinlich deswegen, weil sich dieser Dämon in unmoralischem Verhalten bei einem so jungen Kind bemerkenswert äußerte. Auch Israeliten waren von Dämonen besessen. Aber wenn in Israel ein Dämon jemanden besetzte, dann war es immer eine Invasion. In Tyrus hatte der Teufel Heimspiel. Hier hausten seine rechtmäßigen Untertanen und bekamen den rechtmäßigen Lohn für das, was er ihnen im Gegenzug gab. Ein angenehmes Leben. Ein reiches Leben in einer frivolen und unzüchtigen Handelsstadt. Diese Frau hatte vom Brot Tyrus gegessen und nun wurde ihre Tochter vom Teufel aufgezehrt. Das ist die diabolische Ökonomie. Was war die Not dieser Frau? Keine finanzielle, wahrscheinlich. Aber die Frau aus Tyrus kam mit der Not zu Jesus, die ihre Taten und ihr ganzes Leben in Tyrus ihr rechtmäßig verdient hatten. Sie kam mit dem Lohn des Teufels zu ihm. Denn wer vom Teufel nimmt, wird auch vom Teufel erhalten, Leid und Elend. Aber all dies trieb sie mit Gewalt zu Jesus. All dies trieb sie mit Gewalt zu Jesus. Wo ist Tyrus heute? Tyrus ist heute ein kleines Fischerdorf auf einer Insel. Eine unglaublich interessante Geschichte, die den Rahmen dieser Predigt sprengt, aber beschäftigt euch mal damit. Unfassbar, unfassbar. Auch was die Prophezeiung des Alten Testaments angeht. Ein kleiner Einblick, als Alexander der Große Tyrus zerstören wollte, war diese Stadt schon vom Land auf eine kleine Insel gegangen, wähnte sich uneinnehmbar, bis Alexander den Schutt der alten Küstenstadt nahm, zu einem Landweg ins Meer warf und die Stadt eroberte und zerstörte. Tyrus ist heute vergangen, Aber Städte oder Reiche wie Tyrus gibt es heute überall. Und hier im Westen sind wir mittendrin. Reiche, ja, das ist der Westen, das ist Europa, da wo wir leben, das Zentrum von Reichtum und Wohlleben. Ich weiß zwar nicht, wo der Teufel heute seinen Thron aufgestellt hat, aber ich vermute, es ist nicht in dieser kleinen Küstenstadt Tyrus, auch nicht in Südamerika, vielleicht irgendwo hier. Wir leben als Europäer auf jeden Fall inmitten seines Herrschaftsgebietes, so wie diese Frau. Und seine Versprechen sind überall. Seine Hand ist ausgestreckt, dass wir von ihm nehmen. Reichtum und Karriere und Wissen und Anerkennung und Prestige. Und gerade für junge, aber auch für uns erwachsene Leute ist dies eine wichtige Lektion. Wer von des Teufels Gaben zehrt, der wird auf des Teufels Tisch zum Verzehr landen. Satan verspricht Reichtum, aber lässt jeden bettelarm mit dem wahren Himmelssegen zurück. Satan verspricht dir einen großen Namen in der Welt, aber um den Preis, dass dein Name nicht im Buch des Lebens steht. Satan verspricht dir Freuden, aber die sind wie Zuckerwatte. Sie schmelzen beim Genuss zu nichts zusammen und lassen dich stets verlangend nach mehr zurück. Satan verspricht die Welt, aber hat nichts als die Hölle anzubieten. Lasst uns daran denken, in allen Versuchungen, die uns tagtäglich bedrängen, des Teufels Ökonomie ist, ich gebe dir, aber du gibst dich mir. Das Zweite, was wir an dieser Geschichte lernen, ist, dass die, die sich in des Teufels Machtbereich aufhalten, den Fluch des Teufels erben. Und gerade wir Älteren können davon ein Lied singen. Wir alle haben ein Leben, das geprägt ist von vielen, vielen Dingen, die wir ererbt haben aus unserer Kindheit und Jugend, wo wir gelebt haben im Tyrus dieser Welt. Wir haben den Stempel von Sünde auf uns, wir wurden vernachlässigt, wir wurden nicht weise behandelt, teilweise wie das kleine Kind der Frau. Was konnte es dafür, dass es leiden musste, weil seine Mutter so schlechte Entscheidungen getroffen hat in ihrem Leben? Wir haben schlechte Gewohnheiten angenommen, weil unsere Eltern der Welt dienten. Wir haben vielleicht schlechte Freunde gehabt, weil unsere Eltern die Weisheit Gottes nicht kannten. Wir haben unsere gottgegebenen Talente nicht entwickeln können, weil die Welt uns ausgespuckt und für sich selbst rekrutieren wollte. Wir wurden nicht Gottes Ebenbild, sondern wir wurden verzerrt und versaut in so vielen Punkten, weil die Menschen, die uns geprägt haben, einfach Mitglieder von Tyrus waren. Aber was zeigt uns diese Geschichte noch? Dass wir eine Hoffnung haben können, dass all diese Hammerschläge des Satans auf dem Amboss Gottes geschahen und nur dazu dienten, Gottes Schwert zu schmieden. Schaut, was Satans Rute mit dieser Frau machte. Sie trieb sie verzweifelt zu Jesus. Wäre sie ohne diese Not zu ihm gekommen? Wäre sie mit solcher Gewalt zu Jesus gedrängt und ins Reich Gottes? Hätte sie ohne die Hilfe Satans überhaupt so mit Gott gerungen, bis er sie segnet? Ich glaube nicht. Gottes Segen und des Teufels Fluch sind Drängen und Ziehen in dieselbe Richtung. Deswegen, lasst uns dem Fluch des Teufels fliehen. Einerseits ja, lasst uns den Fluch des Teufels bejammern, das auf jeden Fall. Aber wenn wir feststellen, dass unser Leben geprägt ist von all diesen Dingen, von dem Fluch des Teufels, weil wir früher in Tyrus gedient haben, können wir dennoch Hoffnung haben. Hat nicht manche Not uns in unserem Leben zu Jesus getrieben und manche Sorge uns mehr ins Gebet gebracht? Hat nicht der Fakt, dass wir nicht der Beste und Schönste und Tollste sind, uns vielleicht davor bewahrt, in Hochmut abzurutschen? Hat Gott nicht durch manche Schwäche sich selbst verherrlichen können viel, viel mehr, als wenn diese Schwäche nicht da gewesen wäre? In all unserem Schmerz, all unserer Noten, all unseren Narben, die wir davongetragen haben aus Tyrus, hat Gott immer wieder seine Gnade walten lassen, wie auch hier. Deswegen, lasst uns daran denken, dass die Letzten die Ersten sein werden im Reich Gottes. Was wir von dieser Frau lernen können, sind zwei Dinge. Erstens, was ist das Erbe, der sich mit dem Teufel einlässt? Und zweitens, dass dieses Erbe in den Kindern Gottes sich nicht in Luft auflöst, aber in Segen umschlagen muss. Lass uns nun zweitens anschauen, wie diese Frau siegreich im Kampf mit Gott gewesen ist. In Vers 27 lesen wir diesen wirklich krassen Satz von Jesus. Vielleicht einen der krassesten Sätze überhaupt in den ganzen Evangelien. Aber Jesus sprach zu ihr, lasst zuvor die Kinder satt werden. Es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden hinwirft. Sie aber antwortete und sprach zu ihm, ja, Herr, und doch essen die Hunde unter dem Tisch von den Brosamen der Kinder. Und er sprach zu ihr, um dieses Wortes willen geh hin, der Dämon ist aus seiner Tochter ausgefahren. Und als sie in das Haus kam, fand sie, dass der Dämon ausgefahren war und die Tochter auf dem Bett lag. Dieses Wort, sie bat ihn, Matthäus hat das auch aufgezeichnet, ist nicht irgendein Wort. Im Griechischen steht dort, sie bat ihn andauernd. Matthäus hat das genauer aufgezeichnet, dieses ständige Flehen, Sohn Davids, erbarme dich meiner, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Fortlaufend, immer wieder kommt sie zu ihm. Die Jünger sind schon genervt. Matthäus erzählt uns dann, sagen, schick diese Frau fort, sie schreit uns nach. Wir sind doch hier, um zu fliehen, um Ruhe zu haben, um inkognito zu sein. Und er sagt zu ihr einen anstößigen Satz. Lasst zuvor die Kinder satt werden. Es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und den Hunden hinwirft. Was für ein Satz. Er sagt, mein Auftrag sind zuerst die Israeliten. Ihnen muss ich predigen. Für sie bin ich gesandt, denn sie sind Gottes Volk. Ich bin ihr König und ich bin ihr Retter. Ihnen gehört das wahre Himmelsbrot, das Wort Gottes zuerst. Ihnen bringe ich das Brot des Vaters, nämlich den Kindern, den Israeliten und du und den Heiden. Ihr seid dazu im Vergleich wie Hunde. Schau mal, du kommst doch auch wegen deiner Tochter zu mir. Du liebst doch deine Tochter mehr als Hunde, oder? Deine Tochter liegt dir mehr am Herz als deine Hunde, die in deinem Haus leben. Würdest du Brot, das du auf dem Markt gekauft hast, für deine Kinder nehmen und sie deinen Hunden, die in deinem Haus leben, vorwerfen und deine Kinder hungrig gehen lassen? Das sagt er zu ihr. Aber das ist trotzdem eine harte Rede. Und Kommentatoren haben versucht, mit dem Wort, das Wort Hund zu erklären und auszuleuchten, aber es bleibt ein Schimpfwort. Blätter die Bibel durch, such alle Begriffe Hund, wo Leute sagen, du bist ein Hund, was für ein Hund, 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 Hund. Du wirst immer und überall sehen, es ist ein Schimpfwort. Ein Schimpfwort in jedem Fall. Was machen wir damit? Lasst mich dazu drei Dinge sagen. Erstens, Jesus benutzt nicht nur hier kontroverse Redensarten. Kontroverse Reden sind nicht irgendwie gegen Heiden gerichtet. Auch gegen Juden sagt er sehr, sehr kontroverse Dinge. In Johannes Kapitel 6 folgen ihm Leute nach, weil sie mehr Brote wollen von ihm. Und er sagt zu ihnen, ihr müsst mein Fleisch essen und mein Blut trinken. Danach wenden sich diese Juden angeekelt von ihm ab. Nur 12 Jünger bleiben übrig. Warum benutzt Jesus kontroverse Reden? Um Glauben zu prüfen und um echten von falschem Glauben zu unterscheiden. So auch hier. Er benutzt diese Rede, um ihren wahren Glauben leuchten zu lassen. Zweitens, Jesus benutzt hier nicht den normalen Begriff für Hund, Kyon, sondern die Verniedlichungsform Kynerion. Es geht also nicht um Straßenköter, die dort überall rumlaufen und den Müll gefressen haben, sondern es geht um kleine Hündchen. Damals gab es keine Haustiere, wie wir sie heute kennen, mit Essen kaufen und kleinen Matten in der Ecke, wo die sich drauflegen können. Aber kleinen Hunden wurde erlaubt, dass sie quasi ins Haus kommen und die Kinder mit ihnen spielten. Und die gehörten manchmal auch zur Familie quasi dazu. Es geht um Haushündchen. Und diese Haushündchen wurden auch quasi mit von den Brotkrumen ernährt, die hinabfielen vom Tisch. Jesus' Bezeichnung schließt also bereits die kluge Erwiderung der Frau mit ein. Diese Hunde gehören irgendwie mit zum Haus. Sie sind nicht Straßenköter, sie sind Haushündchen. Sie gehören in gewisser Weise mit zur Familie. Nicht wie Kinder, aber dennoch sind sie dabei. Drittens, Jesus sagt nicht, dass die Hunde kein Brot bekommen. Er sagt auch nicht, dass er nicht für die Heiden gekommen ist. Seine Erwiderung ist eine Frage von Priorität. Er sagt, lass zuvor die Kinder satt werden. Und das deutet bereits zum Kreuz. Erst muss er sagen, es ist vollbracht. Und bis es vollbracht ist, ist sein Auftrag das Volk Israel, die Ethnie. Vielleicht dachte er auch an die Gefahr, dass sich wieder riesige Volksmengen bilden und er müsste überall Kranke heilen und Dämonen austragen und er käme nicht rechtzeitig zurück nach Jerusalem, wo die Zeit für ihn, König zu werden und zu sterben, gekommen war. Aber wir wissen es nicht genau. Aber kommen wir zur Reaktion der Frau, denn diese ist umso bemerkenswerter. In Vers 28 antwortet sie und sprach zu ihm: Ja, Herr, und doch essen die Hunde unter dem Tisch von den Brosamen der Kinder. Sie tut etwas, was sie krass von den Pharisäern unterscheidet. Sie stimmt Jesus harter Rede zu. Sie nimmt Jesus Worte an. Ja, Herr. Die Pharisäer fletschten die Zähne, als er ihnen sagte, dass sie unrein sind. Sie nahmen Anstoß daran. Aber sie nimmt seine Rede an und sagt: Ja, du hast recht. Ich bin ein unreiner Hund. Ich komme nicht hierhin mit einem Recht auf dein Brot, wie ein Kind ein Anrecht hat auf das Brot der Eltern. Ich verdiene deine Wohltaten nicht. Ich weiß, ich bin fern von Gott, eine Kanaaniterin. Ich habe vom Teufel gelebt, ich habe vom Teufel empfangen. Mir ist nichts Unrechtes geschehen. Ich habe empfangen, was ich verdient habe. Du musst mir nichts Gutes tun. Ich bin ein Hund. Aber hilf mir nicht, weil ich so gut bin, weil ich ein Kind bin, sondern hilf mir, weil du so barmherzig bist. Du, Davids Sohn, wie sie in Matthäus sagt. In Matthäus spricht sie den Satz: Erbarme dich über mich, Herr. Diese Frau hat so viel Verstand, es ist unfassbar. Die religiöse Elite in Israel, selbst die Jünger, hatten nicht mal ansatzweise so viel kapiert wie diese Frau. Die ist unfassbar weise und unfassbar klug. Sie nimmt Jesus Worte an, und vielleicht erinnert ihr euch, dass ich mal gesagt habe, Gleichnisse, und nichts anderes gibt Jesus ihr ja hier ein Gleichnis. Gleichnisse sind wie Kirchenfenster. Man muss sich in die Kirche hineinbegeben, um die Kirchenfenster zu sehen. Von außen sehen sie einfach grau aus. Und diese Frau geht in das Gleichnis hinein und sagt: Okay, Jesus, ich bin ein Hund, okay, ich begebe mich in das Gleichnis hinein und ich argumentiere von innen. Ich spreche von innen, innerhalb dieses Gleichnisses. Ich bin ein Hund, aber auch die Hunde fressen von den Brotkrumen. Das ist unfassbar. Ich kenne keine andere Person in den Evangelien bis dahin, die Jesus bisher verstanden hat. Keine. Nicht die Jünger. Die kommen Kapitel später, da geht es bei denen langsam los. Auch kein anderer, der irgendwie das verstanden hat. Jesus ist immer nur da und sagt: Oh, ihr seid so unverständlich, eure Herzen sind verstockt, die Pharisäer verstehen nichts, keiner versteht. Aber diese Frau, die versteht es. Die hat Ohren zu hören. Und diese hörenden Ohren bringen sie dazu, mit Gewalt zu Jesus vorzudringen. Und Jesus ist beeindruckt. Im Matthäus-Evangelium sagt er zu mir: O Frau, dein Glaube ist mega, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Diese Frau hat einen Mega-Glauben, einen großen Glauben. Der erste Mensch im Markus-Evangelium, der Jesus wirklich versteht, ist die syrophönizische Frau, von deren Namen wir nicht mal wissen, wie sie heißt. Cornelius nicht der Erste. Sie ist sein Vorläufer, der Vorschatten dessen, was Cornelius einmal sein wird. Sie versteht, sie hat Ohren zu hören. Der Geist weht, wo er will, und bei ihr hat er geweht und sein Brausen ist vernehmbar geworden. Hier steht eine wahre Israelitin. Was können wir germanischen Heiden von unserer Vorfahren im Glauben lernen? Nun, ich denke, wir können von ihr lernen, was es heißt, ins Reich Gottes mit Gewalt hineinzudringen. Manche Geburten sind easy, manche Geburten flutschen einfach so. Und manchmal hat man das Gefühl, ich bin eine Steißgeburt. Diese Frau war eine Steißgeburt. Sie musste sich den Weg ans Leben, ans Licht erringen, wie Jakob am Fluss Jabok, der mit Gott mit Fäusten rang und sagt: Ich lasse dich nicht los, bis du mich segnest. Und so ist diese Frau. Diese Frau ist ein wahrer Jakob. Ein wahrer Jakob, der nicht mit Fäusten ringt, sondern der mit Worten ringt. Und Jakob, nachdem er mit Gott gerungen hat, bekam einen neuen Namen. Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern du heißt jetzt Israel. Und diese Frau ist ein Vorschatten dessen, dass die Heiden einen neuen Namen bekommen. Nicht mehr Heiden, sondern das wahre Israel. Gott erweckt nicht aus den Steinen, aber aus den Hunden, dem Abraham, Kinder. Und was können wir von ihrem Glauben lernen? Gerade wenn wir vielleicht das Gefühl haben: Gott, wir bitten dich und du hörst dich. Wir bitten dich und wir kriegen nur Schweigen zurück. Was wir von ihr lernen können, ist ein Glaube, der mit Gott ringt der mit Gott ringt und dass Gott nichts dagegen hat, wenn wir mit ihm ringen. Ganz im Gegenteil, dass wahrer, großer Glaube sich auszeichnet durch zwei Charaktereigenschaften, Beharrlichkeit und Anspruchslosigkeit. Beharrlichkeit und Anspruchslosigkeit. Warum Anspruchslosigkeit? Nun, Glaube ist demütig. Er weiß, dass ich nichts verdiene außer Strafe und Elend. Ich habe mein Leben zugebracht in Tyrus. Ich habe mein Leben zugebracht in dem Herrschaftsbereich Satans. Ich habe von ihm so viel empfangen. Sollte ich von ihm nicht auch den Fluch empfangen? Ich komme nicht zu Gott und sage, Gott, du musst, sondern Gott, du bist so gut, deswegen bitte. Und was meine ich mit Beharrlichkeit? Beharrlichkeit heißt, Glaube bleibt dran. Glaube glaubt auch, wenn nichts passiert. Glaube glaubt auch, wenn nichts passiert. Glaube bittet, auch wenn keine Antwort kommt. Wie die flehende Witwe. Jesus bringt so viele Beispiele für diese Art von Glauben. Für diesen dranbleibenden, beharrlichen, fast schon, erinnert euch an die Witwe und den Richter, fast schon unhöflichen Glauben. Zu sagen, ich lasse nicht von dir, bis du mich segnest. Wenn wir von ihr eins lernen können, ist das: Lasst uns Gott bestürmen. Dringen wir auf ihn mit Gewalt ein, mit unseren Flehen und Rufen, mit unserem Lobpreis. Tag und Nacht, Nacht und Tag. Wie Jakob, wie diese syrophönizische Frau, mit ihm ringen und ihm sagen, zeig dich mir, segne mich, ich habe diesen Mangel, ich bringe ihn vor dich, ich lasse dich nicht in Ruhe, bis du mich segnest. Mit Gewalt zu Gott und zu seinem Segen vorzudringen. Denn Warten und beharrliches Ausharren war seit jeher die Prüfung der Gläubigen. Abraham musste in 1. Mose 15 ein Tieropfer vorbereiten, das sagt ihm Gott. Und er nimmt die Viecher, zerteilt die in der Mitte, legt die hin. Und was passiert? Nichts. Einfach nichts. Stunde, nichts. Schon kommen die Geier und wollen die Tiere auffressen. Nichts. Und er geht hin und vertreibt diese Geier, die Aasgeier. Nichts. Stunde um Stunde. Es passiert einfach nichts. Habe ich mir das eingebildet? Ist das vielleicht alles nur ein Joke? Bin ich aus meinem Land ausgezogen? Das war alles nur eine riesengroße Fehleinschätzung. Haben mich meine eigenen Träume betrogen? Vielleicht ist dieser Gott gar nicht da. Warum passiert denn hier nichts? Und es geht so weit und es wird dunkel und es dämmert und immer noch passiert nichts. Und Abraham verscheucht diese Aasgeier weiter, bis er wahrscheinlich vor Erschöpfung einschläft. Und dann erscheint ihm Gott im Traum. Und wisst ihr, was Gott ihm sagt? Er sagt ihm, dein Volk wird sich 400 Jahre lang in Ägypten gedulden müssen, bis ich sie erhöre und befreie. Der Teil des Volkes Gottes ist warten und geduldig ausharren. Deswegen sei anspruchslos, aber sei beharrlich. Bestürme Gott und lass nicht ab, bis er dich segnet. Lasst mich schließen mit folgendem Gedanken. In Vers 25 lesen wir, dass die Frau Jesus zu Füßen fiel. Die letzte Person im Markus-Evangelium, die Jesus zu Füßen fiel, war Jairus, der Vorsteher der Synagoge. Was für ein Kontrast. Mann und Frau, Jude und Kanaaniterin, frommer Mann, und Bewohnerin der Satansstadt Tyrus. Aber beide haben eine Tochter. Beide Töchter hat der Satan in der Hand. Und beide finden bei Jesus Rettung. Doch beide müssen auf dieselbe Weise vor Jesus kommen. Auf den Knien. Zu seinen Füßen. Bist du zu Füßen Jesu? Liegst du dort bittend? Sitzt du dort? Wie Maria hörend. Weißt du, Jesus kam als Retter, dass diejenigen, die zu seinen Füßen niederfallen, in seiner Hand auferstehen und erhöht werden. Bis in den Himmel, egal ob Jude oder Heide oder Türke oder Araber. Aber Jesus wird ein zweites Mal wiederkommen. Und dann werden all jene, die nicht seine Füße geküsst haben zu Lebzeiten, genommen werden und unter seine Füße gedrückt werden als ein Schemel. Und seine Füße sind wie schimmerndes Eisen, als glühten sie im Ofen. Deswegen seid verständig und lasst euch warnen, sagt der Psalm 2. Dient dem Herrn mit Furcht und frohlockt mit Zittern. Küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird über euch und ihr nicht umkommt auf dem Weg, denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen. Wohl allen, die sich bergen bei ihm. Amen.